Der Predigttext für den heutigen Tag oder die Predigt für den heutigen Tag heißt Gott. Dann kommt ein Bindestrich und dann muss man so ein bisschen mit der Stimme modulieren. Für alle Fälle oder für alle Fälle. Dahinter steckt eine Woche von meiner Seite aus, wo ich auf sehr überraschende Art und Weise gelebt habe mit dem Wochenpsalm, mit Psalm 23. Und möchte uns heute daran Anteil geben, an dem, was in diesen Tagen so ein klein wenig passierte, beziehungsweise welche Entdeckung oder welche Art der Entdeckung ich in diesen Tagen machen konnte. Lesen wir zunächst einmal den bekannten Text, Psalm 23. Der ein oder andere kann ja prüfen, ob er ihn auswendig kann. Und manchmal ist das ganz hilfreich. Irgendwo hat man so eine Ecke oder ein Wort fehlt einem immer, um dann weiterzubeten. Merkt diese Stelle euch und übt sie nachts, wenn ihr nicht schlafen könnt, ein. Dann trifft euch der Segen des Psalms an der Stelle, wo ihr denkt, ah, ich hätte gern weitergeschlafen, aber da kommt der Friede Gottes dann besonders ins Herz. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Halleluja, Amen. Das habe ich dahinter geschrieben, weil ich denke, das ist ein würdiger Abschluss für diesen Psalm. Erste Beobachtung. Der Psalm wird wahrscheinlich am häufigsten bei Beerdigungen gebetet im Vergleich zu anderen Psalmen. Aber ich will euch gleich trösten, heute geht es nicht um eine Beisetzung. Wir haben also nicht Psalm 23 und dann so den Rahmen von, auch wenn ich vielleicht ein dunkles Jackett anhabe. Nein, es geht heute nicht um Beisetzung. Heute soll es indirekt um die Frage gehen, was denn den Psalm 23 eigentlich so populär macht, so bekannt, so beliebt. Es kann ja nicht sein, dass man sagt, ach, ich liebe den Psalm 23 deshalb, weil er mich immer so an die fröhlichen Beerdigungen erinnert. Das ist ja eine Diskrepanz, die stimmt ja so nicht. Wir können einerseits sagen, ja, er begegnet uns oft im Rahmen von Beerdigungen, aber im Herzen haben wir eigentlich einen sehr positiven, leuchtenden, hellen Zugang zu diesem Psalm. Und das ist so ein wenig die Frage, woher kommt das? Was macht diesen Psalm so lebendig, so aktuell, so hell, so schön? Er war Wochenpsalm und ich habe, wie gesagt, in der letzten Woche dann einige Erfahrungen mit diesem Psalm gesammelt und möchte uns daran teilhaben lassen. Deswegen ist sozusagen dieses Wort dann Predigtwort geworden. Zunächst einmal die Überschrift. Gott für alle Fälle. Man hat ja mitunter, ihr kennt diese Sätze vielleicht aus der Erziehung und aus der eigenen Geschichte, heute vielleicht sogar noch aus dem Erleben als Ehepaar miteinander. Nimm den Schirm mit, es könnte regnen. Im Sinne für alle Fälle sei gerüstet. Oder man will eine kleine Reise machen oder fährt ein bisschen länger über Land, nicht nur so eine kleine Kurzstrecke und dann wird man gefragt, hast du genug Geld dabei? Ja, so und so viel, dann steck noch was ein. Man weiß ja nie. Für alle Fälle. Manchmal gerät Gott in dieses Fahrwasser für uns, dass wir ihn vielleicht nur noch für alle Fälle an Bord haben. Im Sinne von, es ist gut, wenn man ein klein wenig versichert ist. Oder in einer der letzten Predigten hatte ich dieses kleine Beispiel, wo jemand sagt, ich glaube nicht an Gott. Und dann im Gottesdienst auftaucht und die Frau oder der Mann dann zum Nachbarn sagt, ja, aber wenn du nicht an Gott glaubst, warum bist du dann hier? und derjenige dann eingesteht, weiß ich, ob ich recht habe. Für alle Fälle ist man im Gottesdienst oder in der Kirche. Es könnte ja sein, man weiß nie. Gott für alle Fälle, so als eine letzte Versicherung für Situationen, die man zurzeit nicht wirklich einschätzen kann. Oder wir lesen diese Überschrift anders, mit einer höheren Überzeugung und auch vielleicht mit einem Ausrufezeichen, nämlich Gott als eine Person für alle Fälle. Oder Gott auf jeden Fall. Gott für alle Lebenslagen der Richtige. Diese Begegnung ist mir beim Leben mit dem Text in den letzten Tagen gekommen. Wenn ihr jetzt die nächste Folie ansieht, seht ihr als Überschrift oben das Wort Text und dann ein Spiegelstrich und dann sozusagen wie gespiegelt den Text auf der anderen Seite. Es ist die Art und Weise, das wollte ich damit andeuten, wie ich diesen Psalm nun einmal mit uns lesen möchte. Nämlich auf die Frage anschauen, welche Lebenslagen oder Lebensfragen beantwortet der Text. Wenn wir Psalm 23 lesen, dann beginnt auf der einen Seite damit etwas, das, was er aussagt, nimmt mich mit, bringt mich auf eine Spur. Aber es könnte ja auch sein, dass dieses Wort, dieser Psalm bereits eine Antwort für den Beter, eine Antwort von David ist auf vielfältige Lebenserfahrungen, die er gemacht hat. Und dann wäre es interessant zu fragen, welche Lebenserfahrungen stecken hinter diesem Satz, dass er ihn so formuliert hat? Welche Lebensfragen tauchen auf diese Weise hier auf? Fangen wir an. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Meine letzte Predigt ging um Jesaja, wo dieser Text auftauchte. Warum also sagst du Jakob und du Israel, der Herr weiß nicht, wie es mir geht und mein Recht oder meine Lebenslage ist ihm egal? Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Oder im Johannesevangelium Kapitel 5, Vers 7 am Teich Bethesda, da heißt es, der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, dass er mich in das Wasser bewegt, wenn das Wasser bewegt worden ist, in den Teich werfe. Während ich komme, steigt ein anderer vor mir herab. Dahinter steckt die Geschichte, dass von Zeit zu Zeit die stille Wasseroberfläche wie von Engelhand berührt wurde. Und wenn das der Fall war, wenn diese Oberfläche in Wallung kam, dann wurde der Erste, der in das Becken stieg, von seiner Krankheit geheilt. Dieser Mann war gelähmt. Man sagt, es heißt dort im Text, dass er schon über 30 Jahre dort lag und so lebte. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das wäre dann, wenn ich darauf schaue, gerade so in dieser ersten Formulierung, vielleicht die Antwort auf das Gefühl, im Leben irgendwie zu kurz gekommen zu sein. Gott füllt den Mangel aus. Der Herr ist mein Hirte, er sieht mich und sorgt für mich und denkt an mich. Und damit ist ein Stück diese Frage beantwortet, ich bin im Leben zu kurz gekommen. Oder das Gute ist an mir vorbeigelaufen. Und David schaut zurück und kann sagen, nein, das war nicht so. Gott hat meinen Mangel ausgefüllt. Es hat mir im Ende an nichts gemangelt. Ich habe eine lebendige Begegnung mit einem Herrn, der nach mir schaut und der für mich da ist. Und der Mangel, den ich vielleicht unterwegs gespürt habe, im Rückblick habe ich erlebt, Gott hat darin doch für mich gesorgt. Manchmal leiden wir ja in Deutschland speziell auf einem sehr hohen Niveau. Wir haben von mir aus eine längere Strecke Regentage. Manche sehnen sich ja danach, aber momentan ist da wunderbares Wetter. Wenn denn dann die Sonne scheint, endlich scheint und wieder scheint, dann haben wir manchmal so diese Haltung in uns, dass wir sagen, na, jetzt ist auch zu warm. Dann sind wir wieder nicht zufrieden. Oder wir haben noch ein Brot bekommen, weil wir am Freitagabend im letzten Moment dran gedacht haben, ich brauche noch ein Brot und wir kaufen noch ein Brot und wir finden noch einen Bäcker, der uns vielleicht sogar 5 Minuten nach offizieller Schlusszeit noch ganz geschwind reinlässt. Und dann haben wir ein Brot und wir kaufen es und dann sitzen wir im Auto und sagen, es ist aber ganz schön teuer. Wir haben manchmal so eine Haltung, in der wir, selbst wenn wir Hilfe und Begegnung mit Gott in Mangelsituationen haben, das Nörgeln und das Verbessern der Hilfe, wie es noch besser hätte sein können, nicht sein lassen können. Aber Gott sieht uns und Gott füllt unseren Mangel aus. Und dahinter steckt, das will ich nochmal unterstreichen, dass Gott uns an keiner Seite der Bibel versprochen hat, dass wer ihm nachfolgt in diesem Leben, ein anfechtungsfreies, mangelloses, krisenfreies Leben garantiert bekommt. Wer glaubt, dass Christen so leben, den muss ich sagen, das ist leider nicht so. Wir sind mitten im Leben und wir haben Teil an dem, was das Leben bietet. Wir haben Teil an den Mangel, wir haben Teil an manchen Situationen, die uns schwerfallen. Wir haben Teil, Anteil am Leiden. Wir haben auch Teil und Anteil an der Situation mit Corona. Aber darin können und dürfen wir die Erfahrung machen, dass Gott uns sieht und dass Gott unsere Mangelsituation begegnet. Nicht immer aufhebt, aber darin hilft und uns darin in wunderbarer Weise begegnet. Wenn wir den nächsten Versabschnitt nehmen, heißt es, er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. In Matthäus 9, Vers 36 lesen wir, dass von Jesus gesagt wird, als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Das ist die Erfahrung eines Erschöpften. Das ist die Erfahrung eines Menschen, der an seine Leistungsgrenze gekommen ist. Das ist die Erfahrung eines Menschen, der gespürt hat und merkt, meine Ressourcen sind am Ende, ich kann nicht mehr. Der sich danach sehnt, Pause zu bekommen. Kennt ihr das, dass man manchmal lange unterwegs ist und man dann so, man fängt an, im Auto darüber zu reden, aber weißt du, jetzt so ein richtig schönes, alkoholfreies, kaltes Bier. Und der Beifahrer sagt dann, halt den Mund, mir läuft das Wasser schon im Mund zusammen. Ja, und die Kehle wird noch trockener, wenn man nur daran denkt. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Das ist die Erfahrung eines Menschen, der erlebt hat, ich war am Ende, ich bin und war staubtrocken in meiner Kehle. Mein Leben war so verdorrt. Ich war müde. Und da kommt Gott und richtet mich auf und die Erfahrung wird gemacht von David. Er führt mich zu frischem Wasser. Er erquickt meine Seele, geht es nachher weiter. Er führt mich auf eine grüne Aue. Wenn man Israel kennt, fragt man sich, wie soll das gehen an manchen Tagen? Da ist ja überall alles verdorrt, weil es so heiß ist. Aber wenn wir uns hineindenken in David, er hat die Erfahrung gemacht in En-Gedi, das ist eine Schlucht im Negev, wo er die Erfahrung gemacht hat, dort ist frisches Wasser, quellfrisches Wasser, kaltes, glasklares quellfrisches Wasser. Und überall dort, wo das Wasser hinkommt und wo es hinspritzt, ist üppigstes, saftigstes Grün. Das war seine Erfahrung auf der Flucht, dass Gott ihn versorgt in der Hitze des Tages mit kühlem, quellfrischen Wasser und dass dort, wo er war, grüne Landschaft war. Grünes, ja, inmitten des Staubs, dieses herrliche, frische Grün, das tut den Augen gut und das macht neu Mut und schenkt Lebensqualität zurück. Oder er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Und Jesus in Matthäus 11 spricht, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Oder kommt her zu mir alle, ihr mühseligen und beladenen, ich will euch Ruhe geben. Ja, der Herr ist die Antwort auf diese Lebenssituation von Erschöpfung, von Ausgepowertsein und von Überforderung. Und wenn wir in so einer Lebenssituation stecken, wenn wir darin sind, wenn wir merken, alles wird irgendwie zu viel, dann haben wir zwei oder drei Möglichkeiten zu reagieren. Entweder wir klagen und machen weiter wie bisher, oder wir schlagen in uns und bleiben wie gelähmt, einfach nur sitzen. Oder wir suchen die Möglichkeit auf, mit Gott darüber zu reden, indem wir uns bewusst Zeit nehmen, in die Stille zu gehen, in die Situation uns zu bringen, wo wir damit rechnen, dass Gott redet. Ich habe diese Woche mit einem Schwerstkranken zu tun gehabt und in meinem kleinen Gruß, den ich ihm geschickt habe, kam dann zurück mehr als gerade dieses Wort festhalten und erleben, sei geduldig in der Trübsal, mehr geht nicht. Es war diese Woche ein Losungswort. Und ich habe so für mich spontan gedacht, du sollst auch gar nichts machen. In der Gegenwart Gottes, wenn wir müde sind, wenn wir erschöpft sind, das ist wie mit Kindern, wie mit Partnern, da ist es einfach nur wichtig, da zu sein und dem anderen den Arm zu nehmen oder auch gar nicht oder einfach nur den Raum zu teilen, da zu sein, zuzuhören, auszuhalten in der Stille mit dem anderen. Wenn ich so zu Gott komme, entdecke ich, dass Gott sich gleichsam an meine Seite setzt. Und es auch einmal gar nicht sagt, sondern in dieser Situation man spürt, dass man zur Ruhe kommt, dass der Schmerz und der Druck der Überforderung abfällt, langsam weggeht. Ja, wir werden erleben und erfahren, wie vor kurzem besprochen, dass wir wie Kondore oder Adler gleich auch wieder uns in den Wind werfen dürfen und dass wir getragen werden von dem Wind. Und dass Gott uns neue Kraft gibt, dass wir auffahren wie Adler, auffahren wie Kondore. Aber manchmal beginnt es eben damit, dass ich jetzt einfach mal sitze und aushalte und mich wieder wahrnehme und atme und durchatme. Nicht umsonst, dass Ärzte auch, oder auch Therapeuten, wenn man in die Praxis kommt und man kurzatmig ist, oft sagen, jetzt setzen Sie sich erst mal hin und atmen Sie erst einmal durch. Das heißt, bringen Sie sich selbst ein Stück einfach wieder erstmal nicht nur zur Ruhe, sondern seien Sie doch mal mit dem, wie Sie sind, ganz hier. Müde, erschöpft, aber dann auch, wenn man angekommen ist, empfangsbereit. Er weidet mich auf einer grünen Aue und er führt mich zum frischen Wasser. Der Herr ist die Antwort auf das Gefühl von Erschöpfung und Überforderung. Dort, wo wir uns in seine Gegenwart setzen, wo wir erleben, wenn wir ankommen, mühselig, durcheinander, aufgewühlt, erschöpft, trocken, ausgedörrt, in seiner Gegenwart kehrt Ruhe in unser Herz ein. Er erquickt meine Seele und er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen, schreibt David weiter in dem Psalm. Und dort heißt es dann, wenn ihr zur Rechten oder wenn ihr zur Linken abbiegt, werdet deine Ohren ein Wort hinter dir hören. Dies ist der Weg, den geht. Aus dem Jesaja Kapitel 30, 21. Er erquickt meine Seele, er gibt mir neuen Mut, neue Frische, dass ich aufstehen und weitergehen kann. Und dann heißt es, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Da ist jemand orientierungslos. Da braucht jemand Führung in seinem Leben. Da braucht jemand Entscheidungshilfe. Er hat meine erschöpfte Seele aufgerichtet und nun führt er mich auf rechter Straße, auf einem guten Weg. Ihr Lieben, und der Weg, um den es hier geht, ist nicht wirklich der Weg, wie ich ihn mir als den besten träume. Es ist der rechte Weg, der sich verbindet mit dem Namen Gottes. Es ist sein guter Weg, den er für mich hat. Es sind seine guten Gedanken über meinem Leben, die er auf diesem Weg realisieren möchte, ins Leben bringen möchte, mit mir, für mich. Der Prophet Jesaja beschreibt es wunderbar. Ihr werdet zur Rechten, oder wenn ihr zur Rechten oder zur Linken abbiegt, werden deine Ohren hinter dir herhören. Dies ist der Weg, den geht. Ich finde dieses Bild so schön, dass der Geist Gottes nicht vor mir ist und mit irgendwelchen Kellen wie auf den Flughäfen die Flieger eingewunken werden und er groß Zeichen gibt mit Leuchtsignalen oder was auch immer. Sondern der Geist Gottes ist ganz dicht bei mir und in mein Zögern, in mein an den Punkt kommen, wo ich jetzt entscheiden muss, rechts oder links, da höre ich in der Stille sein Wort gerecht. Wie gab es? Und weil das so ist, bin ich darauf angewiesen, hörfähig zu sein. Er erquickt meine Seele und damit sind auch meine Hörfähigkeit, meine Sinne erfrischt, ihn zu hören und wahrzunehmen. Und er schenkt Orientierung in den unterschiedlichen Lebenslagen. Noch ein, zwei andere Bibelworte, die das unterstreichen. Der David hat diese wunderbare Erfahrung gemacht, in meinem Leben, dort, wo ich Orientierung brauchte, war Gott da und hat Dinge gefügt. Er hat Türen geöffnet, er hat mich bei der Hand genommen, er hat mir Hilfe gegeben. Im Psalm 32, Vers 8 lesen wir, ich will dich unterweisen und dich lehren und den Weg zeigen, den du gehen sollst. Luther hat das einmal so übersetzt, siehe, ich will dich mit meinen Augen leiten. Ein wunderbares Bild. Das steckt dahinter, ich will dich unterweisen und dich lehren den Weg, den du gehen sollst. Gott lässt mich nicht nur im Dunkeln tappen, sondern im Gegenteil, wo ich mir Zeit nehme zu hören, rät er mir und gibt mir Wegweisung, führt mich um seines Namens willen auf rechter Straße. Und es erschien dem Paulus in der Nacht ein Gesicht aus Apostelgeschichte 16. Ein mazedonischer Mann stand da und bat ihn, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. So kam das Evangelium nach Kontinentaleuropa, müssen wir sagen. In der Nacht redet Gott und gibt dem Paulus, der sozusagen verbrannte Erde hinter sich hat, unendliche viele Versuche, das Evangelium an Menschen heranzubringen, Gemeinde zu gründen im Hinterland der heutigen Türkei. Und er ist überhaupt nicht durchgekommen. Und vor sich hat er nun das Meer und da steht er, sitzt fest und weiß eigentlich nicht, wo soll ich hin? Und Gott redet zu ihm und sagt, durch das Gesicht komm herüber, setz über, geh auf die andere Seite des Meeres und dort verkünde das Evangelium. Lesen wir weiter, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Dieses Wort ist uns natürlich an dieser Stelle vertraut, weil das ist der Teil, der am lautesten spricht, wenn wir bei einer Beerdigung sind und einer Beisetzung beiwohnen. Da und wanderte ich schon im finsteren Tal, da wird getröstet. Da ist es dunkel, da ist jemand gestorben, da ist jemand weggegangen. Da ist diese große Nähe zu dem Geschehen, gerade wo wir gesagt haben, dass dieses Wort so gerne und so oft bei Beerdigungen zitiert wird. Aber das Tal und die Krankheit und die Not hat oft ein anderes auch Gesicht. David hat erlebt, dass die Dunkelheiten im Leben uns nicht erspart bleiben. Sein eigener Sohn hat gegen ihn einen Aufstand angezettelt, um ihn vom Thron zu stoßen. Es haben andere Menschen versucht, ihn umzubringen, nach dem Leben getrachtet. Und in der neueren, im Neuen Testament sehen wir viele Menschen, die vom Leben im wahrsten Sinne des Wortes gezeichnet sind, die krank sind. Jesus sprach zu ihm: Geh hin, dein Glaube hat dich geheilt. Und sogleich wurde er sehend. Jesus heilt den blinden Bartimäus. Was willst du, dass ich dir tun soll? Ein Mann, der erlebt hat in dieser Situation, wie weit er in der Dunkelheit, nicht nur weil er blind war, lebte, sondern er rief und schrie nach Jesus und er wollte und sollte zum Schweigen gebracht werden von den Frommen um Jesus herum, die nicht wollten, dass diese Störung geschieht. Und dann heißt es in diesem Text in Markus 10, Jesus blieb stehen und sagte: Holt ihn her. Das hat er erlebt und erfahren in seiner Blindheit, verspottet zu werden, zur Seite geschoben zu werden. Er konnte ja nicht sehen, er wusste nicht, wohin er gehen sollte, er war blind. Seine Dunkelheit war doppelt. Er konnte nicht nur nicht sehen, sondern er war auch Außenseiter in der Gesellschaft. Er hatte nicht viele Beziehungen. Er war Bettler. Oder dann die syrophönizische Frau, die Blutfluss hatte. Wenn ich nur sein Gewand berühre, heißt es dort, werde ich geheilt werden. Die Dunkelheit eines langen Lebens im Leid und die Sehnsucht nach Heilung. Und dann zu entdecken, auch in der Dunkelheit, auch im Tal, auch dort, wo Unglück mich trifft, wo Krankheit nach mir greift, zu erleben und zu erfahren, diese Zeit ist nicht allein, da bin ich nicht einsam, sondern Gott tröstet und ist gegenwärtig und hilft. Eine Antwort diese Woche, als ich jemandem anschrieb, war: Ich danke dir für deine Worte. Denn ich fühle mich sehr verlassen und sehr einsam in meiner schweren Krankheit. Zu der Schmerzen und zu der Krankheit und der Sorge um das eigene Leben, zu der Auseinandersetzung um die Endlichkeit der menschlichen Existenz, tritt noch die Einsamkeit hinzu, das Gefühl, sozial verlassen zu sein. Dann heißt es hier: Dein Stecken und Stab trösten mich. Das ist für viele von uns gar nicht nachvollziehbar. Man denkt immer, mit Stecken und Stab, da wird man gehauen. Nein, nein, das ist so nicht. Stecken und Stab der Hirten im Alten Testament, auch zur Zeit Jesu, waren wichtig. Dann, wenn es dunkel wurde und die Herde unruhig wurde, dann wurde mit dem Stecken auf den Boden geschlagen und das dumpfe Klopfen, vielleicht sogar im Rhythmus, einem bestimmten Klopfrhythmus. Und die Schafe wussten, der Hirte ist da, wir sind sicher. In der Finsternis und in der Dunkelheit ist es das Rufen und das Klopfen des Hirten, das den Tieren die Sicherheit gibt: Wir sind nicht preisgegeben, wir sind gut versorgt. Er ist da, auch in der Dunkelheit. Jesus sprach zu ihm: Geh hin, dein Glaube hat dich geheilt. Und zugleich wurde er sehend. Und dann heißt es noch im Jesaja: Wie einen, der seine Mutter tröstet, so will auch ich euch trösten. Dieses Wort: Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, der Herr ist die Antwort für David gewesen, die Antwort auf Krankheit und Angst und Einsamkeit. Auch wenn es dunkel ist, bin ich da. Du bist nicht allein. Auch wenn du krank bist, ich bin da, du bist nicht einsam. Auch wenn du krank bist, du darfst damit rechnen, ich kann auch an dir und bei dir Wunder tun. Dann heißt es: Und du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Da haben wir die Lebenssituation der Apostel, in der Apostelgeschichte 5. Ein Engel des Herrn aber öffnete während der Nacht die Türen des Gefängnisses und führte sie heraus. Mitten in Anfechtung, mitten in Verfolgung, mitten im Druck, kann Gott eingreifen und Dinge in Bewegung bringen, die wir so vor Augen gar nicht haben, wo er eingreift. Im Lukas 21 aus den Reden Jesu zur Endzeit macht er uns Mut, indem er sagt, ich werde euch Weisheit geben, wenn man euch überliefert, wenn ihr in der Situation seid, dass ihr verfolgt werdet, macht euch keine Sorgen, sondern ich werde euch sozusagen Worte geben, dass ihr antworten könnt, dass die Widersacher überwunden werden und staunen, dass sie euch nicht antworten können. Du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Das heißt im Psalm 31, Vers 9, du hast mich nicht preisgegeben der Gewalt meines Feindes. Du hast meine Füße auf weiten Raum gestellt. David hat den Herrn erlebt als Antwort auf das Gefühl von Verlassenheit oder auf die Situation von Verlassenheit, auf Bedrängnis durch Feinde. Wir haben vielleicht heute Situationen, wo männliche oder weibliche Kollegen uns bei Mühe machen, uns ärgern, uns triezen, dissen oder mobben, wie wir gerne manchmal auch vielleicht zu schnell sagen, aber wo wir spüren, da sind Leute, die haben Spaß daran, einem Schwierigkeiten zu machen. Sie weiden sich daran, ihre Macht nicht nur zu gebrauchen, sondern zu missbrauchen. Da gibt es Chefs, die haben Spaß daran, heute so und morgen so zu sagen, um ein Mürbe zu machen und zu zelebrieren, dass sie das Sagen haben und ich eigentlich der bin, der es ausführen muss. Wir erleben heute in vielen Gestalten dieses Gefühl von bedrängt sein oder vielleicht auch verfolgt sein. Sicherlich in unserem Land zurzeit nicht so wie in vielen anderen Ländern, wo Menschen um ihres Glaubens willen gefoltert werden und in Gefängnisse geworfen werden. So extrem ist es nicht. Und doch erleben wir, dass wir inmitten solchen Bedrängnissituationen Gott uns Gutes tut, uns etwas schenkt, womit wir nicht gerechnet haben. Dass wir vielleicht erlebt haben, dass bestimmte Dinge schiefgelaufen sind, hart waren, dass bestimmte Dinge nicht zu Potte kamen. Meine Tochter rief die Woche an, dass sie lange darum gekämpft haben, um einen Kindergartenplatz für ihre Kinder. Und irgendwie war alles so ganz schwierig. Und in dieser Woche hat sie da, glaube ich, gleich 2 Plätze angeboten gekriegt. Und mit einem Mal taten sich Türen auf und Möglichkeiten auf. Und wo man jetzt sagen muss, über Bitten und Verstehen hat Gott eingegriffen, hat eigentlich einen Tisch gedeckt, mehr als das, was man braucht. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Das Gefühl inmitten der Bedrängnis greift Gott ein. Und dann heißt es weiter, du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Da begegnet Jesus Menschen wie dir und mir in der ganz normalen alltäglichen Lebenssituation, ohne dass du und ich dafür geboren sind, große Berühmtheiten zu werden. Wir wären so gerne bedeutsam. Wir hätten so gerne irgendwie einen Status. Wir wären gerne irgendwas. Ich hatte eine Fernsehsendung gesehen, in der hieß es dann so, ich bin so zur Mafia gekommen. Wer bei der Mafia war in Kalabrien, der wurde gegrüßt. Plötzlich, weil ich dazugehörte, war ich in dem Dorf jemand, den man grüßt, dem man Respekt zeigt. Das ist für uns manchmal so ein bisschen weit weg. Aber wenn man sich reinspürt, merkt man, welche Bedeutung das für ein soziales Gefüge hat. Man war plötzlich jemand. Du salbest mein Haupt mit Öl, ist die Berufungssituation, wo Jesus einem Menschen eine bedeutsame Berufung schenkt und in die Nachfolge ruft. Er sagt zu den Jüngern, kommt her zu mir, folget mir nach, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Ich gebe eurem Leben Bedeutung für die Ewigkeit. Ich gebe eurem Leben Vollmacht, dass durch euch Menschen in die Ewigkeit kommen. Ich ziehe euch hinein in meine Mission. Ihr seid bedeutsam für mich und ihr seid bedeutsam in dieser Welt mit dem Auftrag, den ich euch gebe. Der Herr ist die Antwort auf das Gefühl von Bedeutungslosigkeit und Ziellosigkeit. Er schenkt mir voll ein. Er gibt meinem Leben durch eine Berufung Richtung. Und er möchte, dass ich darin ausgestattet bin mit allem, was dafür notwendig ist. Und zum Schluss dann, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. David schaut zurück. Was hat mein Leben bewirkt? Und wo gehe ich hin? Am Ende der Zeit. Wir haben gerade in unserer Familie, in unserem Freundeskreis, 3 Schwerstkranke auf Leben und Tod. Und die Frage, wenn ich dann in meinen Personalausweis gucke, ist, so weit von den Jahreszahlen, wo dir das auch passieren könnte, bist du gar nicht. Was hat mein Leben für Spuren hinterlassen? Und wo gehe ich hin? Jesus hängt am Kreuz mit dem Schächer und sagt dem Schächer auf der anderen Seite, als er sagte, denk an mich. Das wäre ihm ein Trost gewesen. Wenn Jesus ihm sagt, ja, ich denke an dich. Denk an mich, wenn du in dein Paradies kommst. Denk an mich. Und Jesus sagt ihm, Amen, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Heute. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen. Und ich werde bei Gott sein, werde im Hause des Herrn sein, immer da. Diese Erfahrung hat David gemacht, dass da, wo er den Eindruck hatte, das Ende ist da, mein Leben geht zu Ende, dass Gott ihm die Türe aufmacht für die Ewigkeit. Der Herr ist die Antwort auf das Gefühl von Ungewissheit und Sorge um die Ewigkeit. In dieser Woche habe ich an dieser Stelle so für mich gemerkt, dieses Wort ist vielleicht deshalb so beliebt, weil wir in den unterschiedlichsten Lebensphasen, in den unterschiedlichsten Lebensfragen, in den unterschiedlichsten Lebenssituationen, die so ähnlich waren, wie vielleicht gerade aufgezeigt, dass wir gespürt haben, dieses Wort stellt sich ein. Und aus diesem Psalm 23 wird mir Ermutigung, Kraft und Zuversicht zuteil, wird mir Antwort gegeben auf das, was meine Frage in der Lebenslage ist. Und ich lade uns ein, dass wir an dieser Stelle vielleicht einmal auf diese Art und Weise noch einmal Psalm 23 vielleicht für die kommende Woche, für uns zum Psalm der Woche erküren. Schließen will ich mit der Überschrift, der Herr ist die Antwort. Gott für alle Fälle. Der Herr ist die Antwort, ja? Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er hat uns in seinem großen Erbarmen neu geboren. Damit wir durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten eine lebendige Hoffnung haben und das unzerstörbare, makellose und unvergängliche Erbe empfangen, das im Himmel aufbewahrt wird für dich und für mich. Amen.